BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und habe die Ehre. Am Mikrofon ist heute Andreas Estner. Ich freue mich, dass Sie für uns Zeit haben. Ja, jetzt sind es nur noch 3 Wochen bis Weihnachten und im Einzelhandel hat die wichtigste Zeit des Jahres begonnen. Das Weihnachtsgeschäft läuft in den Innenstädten in Bayern und natürlich auch im Internet. Nicht immer läuft dabei alles glatt, es wird falsche Ware verschickt, es muss umgetauscht werden und manchmal stimmen Qualität und Preis der Ware nicht zusammen. Wir fragen deshalb heute, worauf sollten wir aufpassen, wo lauern kleine und große Verbraucherfallen, in die wir alle miteinander nicht tappen wollen. Zu Gast ist deshalb heute bei uns die Verbraucherschützerin Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale Bayern. Wir alle hören ja immer wieder von Verbraucherfallen, in die wir tappen können, wenn wir nicht aufpassen oder wenn wir zu wenig darüber wissen, vor allem auch im Internet. Und dieses Wissen, wie wir uns davor schützen können, das bekommen wir heute von Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale Bayern. Wir sind heute übers Internet verbunden und Weihnachten steht vor der Tür, da gibt's Verbraucherfallen, aber solche Verbraucherfallen, die gibt's ja nicht nur vor Weihnachten und auch nicht nur im Internet, sondern auch schon bei ganz einfachen Einkäufen im Alltag. Liebe Frau Halm, nicht nur im Internet gibt es Verbraucherfallen.
Das ist richtig. Also wir erleben natürlich auch im stationären Handel vor Ort den einen oder anderen Trick, nenne ich es jetzt mal. Das können natürlich überhöhte Preise sein, die dann vielleicht als günstiger beworben werden, aber auch so ein paar kleine psychologische, manipulative Methoden, versteckte Kosten, Werbung, die irreführend ist. Also die Palette ist ähnlich wie im Internet, vielleicht nicht ganz so intensiv, aber vorhanden.
Bevor wir auf die Weihnachtseinkäufe gehen oder auf spezielle Situationen, nehmen wir zuerst einmal eine Alltagssituation, das Beispiel vom ganz normalen Einkaufen im Supermarkt. Da ist es ja manchmal so, dass man mehr einkauft, als man eigentlich auf seinem Einkaufszettel hat, dass man mehr einkauft, als man geplant hat. Ist das auch schon so eine kleine Falle?
Das kann eine Falle sein. Also wenn man jetzt beispielsweise ein Werbeangebot sieht, das besonders günstig ist, dann geht man in das Geschäft, weil man eigentlich diese Ware kaufen möchte. Oft erleben wir, dass das ein Lockvogelangebot war und diese Ware ist gar nicht mehr vorrätig. Und dann kauft man schon mal dann, weil man ja da ist, dann doch noch irgendwas anderes ein, als man ursprünglich geplant hatte. Oder es werden vor Ort dann Rabatte beworben, die natürlich sehr verlockend aussehen. Manchmal ist es aber tatsächlich so, im Nachhinein stellt man fest, es ist gar kein Rabatt gewesen. Wenn man es umrechnet, dann hätte man mit Einzelpackungen weniger gezahlt. Auch da kauft man dann am Ende mehr, als man eigentlich möchte. Also das heißt, es gibt immer wieder diese Tricks. Und am Schluss an der Kasse ist ja immer noch die Quengelware da, dass man dann halt doch noch ein paar Süßigkeiten kauft, obwohl man das nicht möchte, damit das Kind mal still ist. Also das sind alles so kleine Hinweise, die man haben kann.
Gerade die Anordnung eines Supermarkts, die ist ja hochinteressant. Das ist ja oft in vielen Supermärkten recht ähnlich. Die Wegeführung durch einen Supermarkt, ist die bewusst oder ist das Zufall?
Nein, die ist durchaus bewusst. Also das heißt, die Händler haben hier natürlich so eine gewisse Routine. Sie haben natürlich sie kennen natürlich das Verhalten von Verbrauchern. Also das heißt, man wird dann schon so durchgeführt, was kann man, das ist ja meistens die frische Ware, die am Anfang ist. Da hält man sich dann ein bisschen auf, probiert dann und kauft dann mehr und nach wird dann immer schwerere Waren dazukommen. Also bloß nicht am Anfang vollgepackt sein, damit man dann am Schluss nicht noch was dazunehmen kann. Und es ist auch teilweise so, dass man erkennen kann, dass an den Regalen beispielsweise die sehr günstige Ware gerne ganz unten steht und die etwas teurere Ware auf Augenhöhe, also dass man das einfach schneller und bewusster wahrnehmen kann. Und auch die Werbeaktionen sind ja dann doch teilweise so ein bisschen im Weg stehend gefühlt. Also da muss man drumherum, also da ist es auch schwierig, das nicht wahrzunehmen. Und wenn es subtil ist, ohne dass man jetzt bewusst hinschaut, aber man nimmt es zur Kenntnis.
Wenn man mit Kindern durch einen Supermarkt geht, dann fällt auf, dass diese bunten Süßigkeiten oder bunte Joghurts so platziert sind, dass sie die Kinder gut sehen können.
Ja, natürlich. Es hängt natürlich sehr viel damit zusammen, wer nimmt was, wo, wie, war. Wer wird angesprochen als Konsument und wer soll dann darauf reagieren? Und natürlich sind Kinder auch Ziele der Werbestrategie, der Verkaufsstrategie, weil Kinder mitbestimmen, was gekauft wird und wenn es durchs Quengeln ist. Aber sie können da die Kaufentscheidung der Eltern natürlich dadurch beeinflussen. Und wenn sie was wahrnehmen, was besonders nett aussieht, mit vielleicht auch irgendwelchen Comic-Figürchen auf dem Deckel, dann ist natürlich das Ziel, dass Kinder darauf reagieren und das haben wollen.
Sie haben schon angesprochen, diese Dinge sind immer kurz vor der Kasse, wo man warten muss, wo man oft warten muss, wo man dann steht und die Kinder Zeit haben, das Ganze zu beobachten und sich zu wünschen.
So sieht's aus, genau. Das ist ja, hat ja eine gewisse Logik und das funktioniert ja auch, sonst würden die Vertreiber, die Supermärkte das ja auch nicht so machen.
Die Tricks der Geschäfte. Das sind jetzt ja vergleichsweise harmlose Tricks, aber es gibt auch andere, nämlich zum Beispiel die Mogelpackungen und die sind besonders ärgerlich, weil damit heimlich der Preis angehoben wird. Können Sie mir erklären, wie solche Mogelpackungen funktionieren?
Ja, also es gibt so ein bisschen unterschiedliche Methoden. Also einerseits natürlich die Mogelpackung, in der man aufgrund der Verpackung das Gefühl hat, es ist sehr viel vorhanden. Und wenn man dann die Packung öffnet, ist dann vielleicht gerade mal ein Viertel gefüllt. Also das heißt, durch das visuelle Erscheinungsbild der Verpackung hat man den Eindruck, dass da mehr drin ist, als tatsächlich dann sich drin befindet. Manchmal kann man ja auch nicht einschätzen, was wiegt und wie viel das dann letztendlich dann wirklich ergibt. Aber es gibt natürlich auch die Veränderungen der Verpackungen, also dass dann beispielsweise statt der 100 Gramm Schokolade nur noch 88,9 Gramm drin ist, aber die Größe immer noch die gleiche ist. Es ist halt nur schmaler geworden. Auch das macht natürlich letztendlich den Überraschungseffekt hinten raus aus, dass man dann gar nicht damit gerechnet hat, dass hier weniger drin ist. Das macht die Vergleichbarkeit der Produkte natürlich nicht mehr so einfach. Also das heißt, man muss dann wirklich eigentlich immer auf den Grundpreis schauen, was der kostet und muss eben auch vergleichen, wie viel Gramm drin ist, damit man dann überhaupt die Angebote vergleichen kann. Die Überraschung, dass dann am Schluss doch weniger drin ist, als es aussieht, die bleibt dann aber trotzdem.
In vielen Supermärkten ist ja dieser Grundpreis angegeben pro 100 Gramm oder pro Kilo oder pro Liter. Ist das Pflicht, diese Auszeichnung?
Ja, das ist Pflicht, das muss angegeben werden. Das soll ja eben gerade die Vergleichbarkeit erleichtern. Ich persönlich muss leider langsam gestehen, dass mir die Schriftgröße etwas zu klein ist, damit ich das dann auch wirklich ausreichend vergleichen kann. Man will ja nicht immer die Brille auf und wieder absetzen, aber die soll genau dazu dienen, dass man halt Preise vergleichen kann und eben nicht davon abhängig ist, umrechnen zu müssen, da sind 50 Gramm, da sind 88 Gramm, da sind 112 Gramm drin und das ist jetzt der Preis und was ist denn jetzt eigentlich teurer? Das soll es erleichtern.
Stichwort Mogelpackungen. Ich war neulich beim Einkaufen und habe durch Zufall zwei verschiedene Frischkäsesorten entdeckt. Einer aus dem teureren Bereich und ein anderer aus dem billigeren Bereich. Auf der Verpackung hinten habe ich dann das sogenannte Identitätskennzeichen verglichen. Das ist das Oval. Da steht DE für Deutschland und BY für Bayern und dann ein paar Nummern, die Zulassungsnummer des Betriebs. Und bei beiden Frischkäsepackungen war es genau die gleiche Zulassungsnummer. Heißt das jetzt, dass in beiden, also in dem teureren und in dem günstigeren, genau das gleiche drin ist?
Eigentlich schon. Also davon muss man ausgehen. Also insofern ist es halt eine Frage der Marke letztendlich auch, die dann auch den Preis mitbestimmen kann. Und da heißt es dann auch genau vergleichen, was möchte man wirklich für ein Produkt haben und worauf legt man Wert? Die Entscheidung liegt dann letztendlich beim Verbraucher.
Aber es kann gut sein, dass ein und derselbe Hersteller dasselbe zweimal verkauft, einmal in der günstigeren Schiene und einmal in der teureren, obwohl genau das gleiche drin ist.
Das kann passieren, ja.
Wie ist es denn mit Einkaufs-Apps und Kundenkarten? Die sind ja sehr beliebt, versprechen viele Vorteile. Wie ist das zu beurteilen?
Ja, man zahlt ja einen Preis dennoch dafür und der ist unter anderem natürlich in der Preisgabe seiner persönlichen Daten, seines Einkaufsverhaltens, wie viel kaufe ich ein, wann kaufe ich ein, man kann daraus vielleicht sogar schließen, für wen kaufe ich ein, also zumindest ist es eine Familie, sind da Kinder, sind Babys da, also das wird ja dadurch alles preisgegeben, das wird alles dokumentiert für einen vermeintlichen Rabatt. Das kann unter Umständen natürlich wirklich zu einem Rabatt führen, vor allen Dingen dann, wenn man wirklich etwas braucht und in dem Moment dann auch hier das günstigste Angebot erhält. Das kann aber einen auch wieder dazu verleiten, mehr zu kaufen, als man wirklich braucht, weil man sich denkt, ach, jetzt kriege ich das schon den Rabatt. Das günstigste ist aber immer nicht kaufen, wenn man nichts braucht. Und man wird vielleicht auch davon abgehalten, Preise zu vergleichen und zu schauen, ob es vielleicht auch noch Alternativen gibt, die doch wieder günstiger wären. Also insofern Unter Umständen kann man ein Schnäppchen dadurch kriegen mit solchen Rabatten über diese Apps, aber letztendlich ist man natürlich sehr gläsern geworden, weil alles dokumentiert wird.
Noch ein Wort zum Kassenzettel. Wie machen Sie das, wenn Sie beim Einkaufen sind? Kontrollieren Sie den Kassenzettel nach dem Einkaufen?
Natürlich nicht. Ich bin zwar Verbraucherschützerin, aber auch einfache Verbraucherin, die auch schnell einkaufen geht und sich da nicht so viel Zeit lässt. Ich kontrolliere es nicht, aber natürlich wäre es sinnvoll zu kontrollieren. Also es kann schon sein, was ich versuche, ist darauf zu achten, in dem Moment, in dem die Ware über das Kassenband läuft und es piepst, dann zu schauen, ob das ungefähr passt. Aber ja, da bin ich vielleicht auch nicht die Vorzeigeverbraucherin, die dann halt jede Ware genau überprüft, sollte man machen, weil da hat man erst die Chance oder letztendlich nur die Chance, noch was entgegenzusetzen, entgegenzuwirken, wenn man erst zu Hause ist. Dann sitzt man halt auf dem etwas zu teuer bezahlten.
Aber auf alle Fälle den Kassenzettel mitnehmen.
Auf jeden Fall. Das ist sicherlich sinnvoll. Vor allen Dingen, wenn man mit Karte gezahlt hat, liegen ja auch lauter personenbezogene Daten. Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, den Kassenzettel mitzunehmen.
Zusammenfassend für das Einkaufen im Supermarkt, die Preise vergleichen, sich nicht von Angeboten in die Irre führen lassen, könnte man so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen im Vorfeld genau überlegen, was man braucht und was man kaufen möchte, um dann bestmöglichst durchzukommen, dass man nicht zu viel kauft, was man vielleicht gar nicht braucht.
Vielen Dank. Vom Supermarkt schauen wir gleich in andere Geschäfte. Kleidung, Elektronik und vieles, vieles mehr. Auch da kann es typische Verbraucherfallen geben. Weihnachten steht vor der Tür. In 3 Wochen ist es schon soweit und die Geschäfte sind jetzt wieder voll mit Kunden oder sollten sie sein. Aber im Bekleidungsgeschäft, im Elektronikladen oder auch im Sportgeschäft lauern ebenfalls so manche Verbraucherfallen. Liebe Frau Holm, welche Fallen könnte es denn da geben in solchen Läden?
Also ganz häufig, was wir erleben, ist, dass Verbraucher zum einen, das ist vielleicht keine klassische Falle, aber dass sie meinen, sie hätten im stationären Handel auch ein Widerrufsrecht und dass sie die Ware halt einfach zurückgeben können. Das ist leider ein Irrtum, weniger eine Falle. Es ist so, dass im stationären Handel die Ware beim Nichtgefallen, nicht so wie beim Onlinehandel, nicht einfach zurückgegeben werden kann. Also da sollte man sich im Vorfeld, gerade wenn es um Geschenke geht, genauestens erkundigen, ob das zurückgegeben werden kann und unter welchen Voraussetzungen. Die meisten stationären Händler bieten das aus Kulanz an, können dann aber die Bedingungen zur Verfügung stellen. Aber anders
gibt's nicht
ist es...
Gibt's nicht ein gesetzliches Rückgaberecht?
Im Onlinehandel, ja, nicht im stationären Handel. Nicht im stationären Handel, da gilt quasi, man muss sich an Verträge halten und das Widerrufsrecht, also das, was Sie jetzt als Rückgaberecht bezeichnet haben, das ist eine gesetzliche Regelung für besondere Vertriebsformen, heißt das so schön juristisch. Und der Onlinehandel ist eine besondere Vertriebsform, weil da können Sie die Ware ja vorher nicht testen. Und deswegen dürfen Sie die Ware 14 Tage ausprobieren, so wie im Laden. Mal testen, passen die Klamotten, ist die Farbe so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wenn Ihnen das doch nicht passt, doch nicht gefällt, können Sie es zurückschicken. Im stationären Handel gilt das so nicht. Da sind Sie auf die Kulanz des Händlers angewiesen. Das ist, wie gesagt, keine Falle, das ist eher so ein Irrtum, aber der führt manchmal zur Falle, weil man im Glauben darauf, ein Recht auf Rückgabe zu haben, dann Waren kauft und sich dann ärgert, dass man darauf sitzen bleibt. Deswegen finde ich die Info immer ganz wichtig, dass man vorher mit den Händlern dann spricht, ob man die Ware zurückgeben kann.
Könnte mir vorstellen, dass das viele Menschen gar nicht so wissen, dass man da nichts zurückgeben kann.
Definitiv, wir haben da auch viele Beschwerden dazu.
Wie ist es denn mit dem Umtauschen? Nach Weihnachten wird ja sehr viel umgetauscht. Das ist ja auch dieses Rückgaberecht im Grunde.
Genau, das ist letztendlich genau das, was das betrifft. Also Umtauschen, Rückgabe. Sie haben, solange die Ware in Ordnung ist, gibt es kein Recht, dass man dann umtauscht oder zurückgibt. Das ist immer die Entscheidung des Händlers. Er kann dann auch entscheiden, ob er sagt, es geht ein Umtausch oder man kann die Ware komplett wieder zurückgeben und das Geld erhalten oder man kann die Ware zurückgeben gegen Gutschein. Das ist alles sozusagen in der Entscheidungsfreiheit des Händlers. Anders ist es allerdings, wenn die Ware kaputt ist. wenn es einen Mangel gibt. Da hat man natürlich Rechte. Da gilt das sogenannte Gewährleistungsrecht, was hier oft die Falle ist, gerade auch bei technischen Geräten, dass die Verkäufer dann auf die Herstellergarantie verweisen. Und die Garantie ist was Freiwilliges des Herstellers und nicht die Pflicht des Händlers. Also hier muss man genau unterscheiden, was sind die Pflichten, die Gewährleistungspflichten des Händlers und was ist die freiwillige Garantie des Herstellers. Und für den Verbraucher, den Kunden, gilt erstmal der Verkäufer als Ansprechpartner und die Rechte, die er ihm gegenüber hat. Er sollte sich nicht auf den Hersteller verweisen lassen.
Wenn man jetzt, neues Beispiel, direkt bei einem Hersteller etwas kauft, wie viel Garantie hat man automatisch?
Also, wenn man direkt beim Hersteller kauft, dann ist der Hersteller gleichzeitig Verkäufer. Das sind die zwei unterschiedlichen Funktionen, von denen wir hier ausgehen können. Und der Verkäufer, dort hat man dieses zweijährige Gewährleistungsrecht, wie gesagt, das ist nicht die Garantie, hat man das zweijährige gesetzliche Gewährleistungsrecht, das ist was ganz anderes als die Garantie. Da kann der Käufer dann auch entscheiden, ob er die Ware umtauschen möchte oder ob er sie repariert haben möchte. Auch hier wird häufig was Falsches im Handel dann gesagt. Es gibt nur ganz kleine Ausnahmen, in denen der Händler dann sagen kann, naja, also hier lohnt sich der Umtausch nicht, hier reparieren wir das, weil jetzt eine Schraube locker ist oder irgendwie sowas. Also das sind dann halt Ausnahmefällen. Aber grundsätzlich kann der Käufer entscheiden, ob er es umgetauscht haben möchte oder nicht. Die Herstellergarantie ist freiwillig. Die bestimmt der Hersteller, für was die Garantie gelten soll, ob das eine Haltbarkeitsgarantie sein soll, ob das, wenn was kaputt geht, eine Garantie sein soll, wie lange die gilt. Das ist alles freiwillig vom Hersteller. Da muss man dann genau die Bedingungen durchlesen. Aber der erste Weg sollte immer der Verkäufer sein, wenn was kaputt gekauft wird.
Vielleicht können Sie jetzt nochmal diesen Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie erklären. Ich habe es noch nicht ganz verstanden.
Ja, es ist auch schwierig, deswegen passiert da auch leider immer häufig ein Fehler. Also Sie haben einen Verkäufer und demgegenüber haben Sie Gewährleistungsrechte. Der Verkäufer übernimmt die Gewähr dafür, dass er Ihnen eine Ware verkauft, die in Ordnung ist. Ist die Ware nicht in Ordnung, nachdem Sie sie gekauft haben, also Sie haben sie gekauft und es stellt sich heraus, bei Übergabe war schon ein Defekt vorhanden, dann ist der Verkäufer in der Pflicht, das entweder zu reparieren oder umzutauschen. Und Sie als Käufer haben das Recht, das zu entscheiden. Der Hersteller, der ja nicht Ihr Verkäufer ist, mit dem haben Sie ja erstmal gar nicht viel zu tun. Ne? Sie gehen irgendwie in irgendeinen Klamottenladen, dann ist der Klamottenladen Ihr Verkäufer und die Ware, die dort verkauft wird, hat ja jemand anderer hergestellt. Mit dem haben Sie als Käufer gar nichts zu tun. Der gibt aber gegebenenfalls eine Garantie. Das ist eine zusätzliche, freiwillige Leistung, auf die Sie sich erst konzentrieren sollten, wenn das mit der Gewährleistung nicht klappt, weil da haben Sie ja die gesetzlichen Rechte, die ganz klar sagen, was Sie dürfen und was Sie nicht dürfen.
Es gibt ja oftmals so eine, in Anführungszeichen, Garantieerweiterung auf 3 Jahre. Ist so etwas sinnvoll? Die kann man beim Kauf abschließen?
Ja, eigentlich nicht. Das ist sozusagen nochmal so eine zusätzliche Versicherung. In den meisten Fällen gibt die eigentlich keinen Sinn, weil sie ja dieses Gewährleistungsrecht haben, das ja schon 2 Jahre gilt. Also das sollte man sich genau überlegen, ob man hier wirklich eine sogenannte zusätzliche Garantie dann auch noch kostenpflichtig erwirbt oder ob man sich nicht auf das Gewährleistungsrecht konzentriert und sagt, damit bin ich schon gut geschützt.
Jetzt haben wir einiges erfahren, sind ein bisschen abgeschweift. Jetzt gehen wir zurück zu den Verbraucherfallen im Einzelhandel. Welche gibt es da noch?
Ja, auch immer wieder Fehlinformationen. Das ist dann letztendlich auch schlechte Beratung. Auch hier muss man wirklich gucken, dass man an die richtigen Verkäufer kommt, die dann einem auch wirklich den eigenen Bedarf gut erklären können, also gut erklären können, welche Produkte, welche Waren man anhand des eigenen Bedarfs kaufen sollte. Man muss ja auch manchmal überlegen, dass da vielleicht auch provisionsabhängige Empfehlungen ausgesprochen werden und deswegen vielleicht auch nicht mehr das passendste Produkt angeboten wird. Das ist sicherlich auch immer ein bisschen ein Ärgernis, wenn man dann etwas kauft, was dann am Schluss zu Hause in der Praxis gar nicht richtig funktioniert.
Was es früher sehr oft gab, aber tatsächlich auch heute noch, das sind Vertreter, die an die Haustür kommen. Auch da gibt es Verbraucherfallen. Früher waren kann ich mich so erinnern, als Kind Staubsaugervertreter in Bayern unterwegs und haben an den Haustüren teure Staubsauger verkauft. Und es gab auch früher ja immer wieder Hausierer oder Messerverkäufer und Scherenschleifer, das ist jetzt lang her, 30, 40 Jahre. Gibt es so etwas heute noch, dass Vertreter an die Haustür kommen?
Absolut. Und die Branchen haben sich erweitert. Rein historisch der Staubsaugervertreter, das hat übrigens dazu geführt, dass man auch bei Verträgen, die an der Haustür abgeschlossen werden, dieses 14-tägige Rückgaberecht, dieses Widerrufsrecht, wovon wir vorhin gesprochen hatten, hat. Also das heißt, weil man hier sagt, die Überrumpelungssituation zu Hause ist ja so groß, dass man dann, und das ist wirklich auch einer der Tricks, dass man dann eben so ein bisschen dazu gedrängt wird, um den Vertreter vielleicht auch loszuwerden, irgendwas zu unterschreiben, und da soll man nochmal 14 Tage die Möglichkeit haben, das nochmal zu überprüfen, Angebote zu vergleichen und im Zweifelsfall sich wieder davon lösen zu können. Die Branchen sind vielfältig. Wir haben hier Energieversorger, Telekommunikationsversorger, teilweise auch unter dem Aspekt Deckmantel. Man würde hier technische Überprüfungen durchführen wollen, und wenn man dann in der Wohnung ist, im Haus ist, wird dann versucht, dann einen Vertrag an den Mann zu bringen. Das ist natürlich sehr ärgerlich, das gehört sich einfach nicht. Aber das erleben wir leider immer wieder.
Haben Sie da einen Tipp, wie man sich verhalten sollte in so einer Situation?
Ja, das ist natürlich immer schwierig. Eigentlich müsste man ja unhöflich werden und den Menschen dann ja die Tür vor dem Gesicht zuschlagen. Also, dass man dann wirklich einfach sich rauszieht aus der Situation, ja, um nicht in diese Überrumpelungssituation zu kommen. Aber man müsste eigentlich auch überlegen, es ist ja auch unhöflich, wenn man einfach gestört wird, und wenn die Person dann nicht sofort geht, wenn man sagt, man hat kein Interesse, dann bleibt einem leider nichts anderes übrig, um sich davor zu schützen. Im Zweifelsfall, wenn man doch was unterschreibt, auf jeden Fall das nochmal prüfen und gegebenenfalls vom Widerrufsrecht Gebrauch machen.
Die Haustür ist die eine Eingangspforte zum Privatbereich. Eine andere Eingangspforte ist das Telefon. Und immer wieder gibt es Telefonverkäufe und auch betrügerische Telefonverkäufe. Auch da gibt es viele Verbraucherfallen, und darüber reden wir gleich. Vertreter kommen an die Haustür oder an die Wohnungstür und wollen einem etwas verkaufen. Böse gesagt, sie wollen einem etwas aufschwätzen. Das passiert immer wieder, haben wir gerade gehört, von Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale Bayern. Die Haustür, die Wohnungstür ist ein Zugang zu einer Wohnung, und ein anderer Zugang ist das Telefon. Immer wieder berichten Menschen darüber, dass sie angerufen werden von verschiedenen Firmen, unter anderem auch von einem großen deutschen Telefonanbieter, und dass sie vom Anrufer oder von der Anruferin unter Druck gesetzt werden. Wenn sie nicht gleich einen neuen Vertrag abschließen, dann wird zum 1.1. nächsten Monats das Telefon nicht mehr funktionieren oder das Internet abgeschaltet. Liebe Frau Halm, kommt Ihnen sowas unter bei der Verbraucherzentrale Bayern?
Ja, also absolut. Das ist ein ganz, ganz großes Problem in Massen, und wir erhalten da sehr, sehr viele Beschwerden von Verbrauchern und Verbrauchern, und das ist auch ein großes Ärgernis in unseren Augen. Also die Art und Weise, wie Verbraucher hier unter Druck gesetzt werden, überrumpelt werden und auch mit falschen Tatsachen genötigt werden manchmal, das ist wirklich schlimm.
Ja, welche Fälle gibt es denn da?
Also alles Mögliche.
Vielleicht können Sie noch aus Ihrem Alltag schildern.
Ja, genau. Es gibt alles Mögliche an Fällen. Sie hatten ja jetzt ein Beispiel genannt, aber wir haben dann auch Fälle, in denen werden Verbraucherinnen angerufen und es wird ihnen dann mitgeteilt, sie hätten an irgendeinem Gewinnspiel schon teilgenommen und jetzt würde die kostenlose Probezeit abgelaufen sein, und jetzt geht es darum, wie jetzt dann die kostenpflichtige Zeit dann bezahlt werden kann. Da versucht man dann quasi, Verbraucher dann doch in irgendwelche Verträge reinzubringen. Das ist einfach überhaupt nicht wahr. Man hat vorher noch nie irgendwas abgeschlossen. Das ist so eine Methode. Oder es werden dann vermeintliche Sonderangebote vermittelt. Und wenn dann Verbraucher sagen, ja, schicken Sie mir Informationen zu, damit man vielleicht auch das Gespräch ein bisschen los wird, kommt dann auf einmal eine Vertragsbestätigung über ein Internetangebot oder ein Telefonangebot. Also das sind so Beispiele, wo Verbraucher einfach überrumpelt werden.
Immer wieder hört man, dass in solchen Gesprächen es sehr gefährlich ist, irgendwann im Gespräch Ja zu sagen. Was ist da dran?
Also wir vermuten das auch. Wir haben jetzt natürlich keine eindeutigen Beweise, aber wir kriegen immer wieder auch Aufzeichnungen, Telefonaufzeichnungen mit. Das ist ja auch so eine Frage, dürfen überhaupt die Gespräche aufgezeichnet werden, wenn vorher kein Einverständnis erklärt worden ist? Das geht ja eigentlich gar nicht. Aber am Schluss kriegt man dann irgendwelche Aufzeichnungen, wo dann ein vermeintliches Ja vorhanden ist. Verbraucher aber sagen, das Gespräch ist nie so gelaufen und allein die Menge an solchen Hinweisen lässt uns glauben, dass nicht alle Verbraucher jetzt dann die Geschichte anders erzählen, als sie war, sondern dass wirklich dieses Jahr vielleicht dann doch irgendwie reingeschnitten worden ist, um eben diese Auszeichnung zu haben. Also es liegt einiges an Indizien sozusagen oder der Verdacht liegt schon da, dass sowas passieren kann.
Mhm. Das wäre quasi so, wenn jetzt so eine Firma bei einem Verbraucher anruft und dann zwischendrin mal sagt, hören Sie mich? Und dann sagt man ja. Und dieses Jahr könnte dann rausgeschnitten werden aus einer Aufnahme und zum Schluss dann, wenn jemand fragt, wollen Sie den Vertrag abschließen, da hineingeschnitten werden und dann ist es Betrug.
Genau, so ist es. Das geht manchmal ganz am Anfang schon los. Spreche ich mit Frau Halm? Ja. Also da muss man schon sozusagen ganz am Anfang des Gesprächs manchmal aufpassen, dass man nicht schon da mit einem Ja antwortet. Also das sind halt natürlich ganz ungute, also das sind dann auch wirklich betrügerische Tätigkeiten, wie Sie das jetzt schon gesagt haben. Das machen jetzt natürlich nicht alle, aber es kommt sicherlich vor.
Ist denn so ein Ja am Telefon überhaupt rechtlich bindend? Das ist ja keine Unterschrift vorhanden.
Ja, Verträge müssen ja nicht unterschrieben werden. Die wenigsten Verträge müssen wirklich unterschrieben werden. Jeden Tag schließen Sie ja eine Vielzahl an Verträgen ab. Also auch am Telefon können deswegen Verträge abgeschlossen werden, selbst wenn der Anbieter Sie gar nicht hätte anrufen dürfen. Also er begeht dann eine Wettbewerbswidrigkeit. Also das ist nicht gesetzlich erlaubt, aber er wird nicht so bestraft, dass er dann den Vertrag nicht abschließen kann. Das heißt, es kann, egal wer anruft und egal unter welchen Umständen, ein wirksamer Vertrag abgeschlossen werden. Teilweise ist es jetzt so, in gewissen Branchen bei Energie- und Telekommunikationsverträgen muss dann doch im Nachhinein das schriftlich bestätigt werden, also durch eine Unterschrift teilweise, aber Sie können den Vertrag auch wirklich wirksam am Telefon abschließen. Sie haben dann aber das Widerrufsrecht.
Genau. Das sollte man dann nutzen. Wie lange hat man das? 14 Tage?
14 Tage ab Vertragsabschluss und da muss man natürlich dann schnell reagieren.
Was kann denn im schlimmsten Fall passieren, wenn man jetzt aus Versehen Ja sagt und hat so einen Telefonvertrag abgeschlossen, der dann auch rechtlich bindend ist, aber zum Beispiel diese Firma hat keine Bankdaten von mir. Sie kann ja dann eigentlich kein Geld abheben. Somit kann ja eigentlich nichts passieren.
Ja, das kann dann trotzdem ärgerlich werden. Ich sag mal so, es kommt wirklich darauf an, ob man einen Vertrag abgeschlossen hat oder nicht. Zufällig schließt man keinen Vertrag ab. Also wenn da jetzt irgendwo ein Jahr hineingemogelt wird, hat man ja eigentlich keinen Vertrag abgeschlossen. Und dann sollte man auch darauf bestehen, dass hier kein Vertrag abgeschlossen worden ist. Das Schlimme ist, dass man den Ärger hat, sich darum zu kümmern. Und da wird natürlich auch der Druck aufgebaut. Selbst wenn jetzt keine Bankdaten da sind, dann kommen Inkassoschreiben, dann wird der Druck noch weiter erhöht. Und man möchte sich einfach dieses Problems entledigen und im Zweifelsfall zahlt man dann doch. Das ist natürlich die ungünstigste Lösung, dass man dann für etwas zahlt, was man nicht wollte und wo dann vielleicht auch nicht mal eine vernünftige Leistung dann entsteht. Also insofern kann ich nur empfehlen, sich dagegen zu wehren. Wir unterstützen da auch, wir helfen da auch. Da kann man sich auch an uns wenden, wenn man damit nicht allein klarkommt. Aber eigentlich darf das nicht belohnt werden, dass man dann auf diese Art und Weise Verträge an den Mann bringt.
Jetzt berichten manche davon, dass sie von bestimmten Firmen mehrmals pro Woche angerufen werden, immer wieder auch von anderen Nummern. Wie kann man sich denn jetzt rein aus der Praxis gesprochen, wie kann man sich gegen sowas wehren?
Ganz schwierig. Also wir haben auch wirklich viele Informationen dazu erhalten, dass dann Verbraucherinnen und Verbraucher dann ihre Nummer irgendwann wechseln. Das ist für viele Menschen ganz schlimm, weil sie ihre Nummer ja schon ewig haben und auch die Befürchtung haben, dass dann der Freundeskreis, die Familie dann vielleicht irgendwie die neue Nummer nicht mehr rechtzeitig mitbekommt. Und das ist wirklich ganz schwierig, sich dagegen zu wehren. Es hilft ja nichts zu sagen, präventiv vorher nicht die Nummer vielen geben. Bei Gewinnspielen oder bei Einkäufen muss man ja in der Regel nicht unbedingt eine Telefonnummer angeben. Diese Nummern werden dann genutzt und weiterverkauft. man muss schon ein bisschen ausharren und einfach immer auflegen. Einfach zu verstehen geben, bei mir ist nichts zu holen und einfach immer auflegen. Es ist nicht unhöflich, wenn man Unhöflichkeiten dann mit Selbstschutz entgegenwirkt.
Ja, genau. Da sollte man kein schlechtes Gewissen haben.
Auf gar keinen Fall.
Gleich reden wir nochmal übers Telefon, aber diesmal reden wir über Telefonverträge, die man in einem Laden abschließen kann. Zurzeit sind viele Christkindl- und Adventmärkte in Bayern und es ist ja vielleicht eine klassische Situation. Man spaziert über so einen Christkindlmarkt, schaut auch in das eine oder andere Geschäft, geht vielleicht hinein und dann schaut man mal, welche Handys das es jetzt gibt und dann ist man mittendrin und kommt mit einem Vertrag wieder heraus. Liebe Frau Holm, welche besonderen Risiken bestehen beim Abschluss von Telefonverträgen direkt in einem Laden?
Also als allererstes natürlich, dass man kaum Vergleichsmöglichkeiten hat. Das heißt, es ist natürlich möglich, dass man sich vor Ort erkundigt, aber ich kann jedem nur empfehlen, dass man dann vielleicht nochmal Abstand nimmt, nochmal rausgeht, nochmal Vergleiche zieht, weil häufig wird dann auch mit Provisionen gereizt und mit Vergünstigungen gelockt und am Schluss kauft man dann oder bestellt, bucht dann doch etwas Teureres, Unnötiges. Wir haben auch schon Fälle erlebt, wo dann auf einmal 4 Handys dazu bestellt worden sind und man 3 Verträge hatte, weil man das doch nicht vor Ort in Ruhe mal überprüfen konnte. Also hier ist vor allen Dingen die Situation so, dass man diese ganzen Flut an Informationen und Auswirkungen und Zusammenhänge gar nicht richtig versteht und dann am Schluss manchmal mehr bestellt und mehr bucht, als es dann wirklich nötig ist. Man darf immer nicht vergessen, das sind ja keine Berater, das sind Verkäufer und die möchten natürlich viel verkaufen und da geht vielleicht die Beratungsleistung so ein bisschen nach hinten.
Kommen da Menschen zu Ihnen, zu der Verbraucherzentrale Bayern, die falsche Verträge abgeschlossen haben, wenn es um Handys oder Telefone geht und nicht mehr wissen, wie sie da rauskommen sollen?
Ja, genau. Vor allen Dingen, weil ja eben vor Ort im stationären Handel, wie ich vorhin ja schon gesagt hatte, das Widerrufsrecht nicht gilt. Also das heißt, wenn Sie den Vertrag vor Ort abschließen, dann haben Sie den Vertrag und dann ist eine Reue dann leider oft so, dass man dann kaum noch rauskommt. Es ist natürlich auch häufig schwierig nachzuweisen, dass der Verkäufer völlig andere Dinge erzählt hat, als man dann in der Eile, ohne es genau gelesen zu haben, dann unterschrieben hat. Und das ist natürlich eine sehr unglückliche Situation, weil dann ist man wirklich dann eben teilweise dann in 2 Jahre in diesen Verträgen gefangen.
Gerade dieses ganze Handygeschäft ist ja sehr unübersichtlich für Verbraucherinnen und Verbraucher. Gibt es da bei der Verbraucherzentrale irgendwelche Tipps, wie man da sich einen Überblick verschaffen kann?
Ja, also wir geben natürlich auch auf unserer Webseite immer wieder Tipps, wie man sich informieren kann. Es hilft nichts. Hier gilt wirklich erstmal den eigenen Bedarf, sich zu überlegen, bevor man sich dann von irgendwelchen Provisionsanreizen und Rabatten und Bewerbungen dann leiten lässt, sondern wirklich erstmal gucken, wie ist denn wirklich mein Bedarf? Wie nutze ich das Telefon? Bin ich viel im WLAN oder bin ich viel außerhalb? Welches Datenvolumen brauche ich? Diese Dinge sollte man dann halt wirklich erstmal überlegen, sich darüber informieren und dann kann man bei vielen Vergleichsportalen gibt es ja die Möglichkeit, hier auch mal zu gucken, wie sind denn so die Preise und dann in Ruhe eine Entscheidung zu treffen. Und wenn man diese Informationen hat, dann kann man ja auch in einen Shop gehen, aber man sollte sich im Vorfeld informieren, was man wirklich braucht und was ungefähr kostet.
Jetzt ist heutzutage im Internet, eigentlich wollte man gar nicht so über das Internet reden, aber natürlich viel mittlerweile leider viel Fake unterwegs, auch Vergleichsportale sind teilweise manipuliert und gefaked. Gibt es da welche, denen man besonders vertrauen kann?
Wir können ja keine Werbung machen. Also ich sag mal so, es gibt viele Geschäftsmethoden natürlich, die halt bei vielen Portalen ähnlich sind. Also insofern ist sicherlich der Hinweis oder der Tipp einfach unterschiedliche Portale nutzen. Sie können einem ja Orientierung geben, dass man sich wirklich so ein Bild machen kann. Was gibt es für Anbieter? Was gibt es für Angebote? Und wie sind die Preise? Also insofern lohnt sich natürlich ein Blick, um sich zu orientieren in die Vergleichsportale. Aber es ist ja zum Beispiel schon so, dass man ja gar nicht weiß, wenn jetzt so ein Suchergebnis angezeigt wird, ist das jetzt wirklich komplett nach meinen Interessen oder ist da noch Werbung und Provision dahinter versteckt? Also das sind so Punkte, die sollte man im Hinterkopf behalten. Es ist eine Orientierung, es ist jetzt nicht vielleicht die 100-prozentige Entsprechung der eigenen Anfrage.
Aber zumindest kann man sich grob informieren. und aufschlauen. Ja, und wenn man verschiedene Vergleichsportale miteinander vergleicht, dann kann es durchaus helfen, so wie ich es jetzt verstanden habe. Bei der Handywerbung werden ja auch gezielt sehr junge Menschen angesprochen. Wie ist es denn bei diesen Verbraucherfallen, gerade im Telefonbereich oder im Smartphone-Bereich? Welche Altersgruppen werden da besonders in mögliche Fallen gelockt?
Also natürlich sind generell junge Menschen eine interessante Zielgruppe, weil sie konsumfreudig sind und weil sie auch gerne natürlich auch das Neueste haben wollen. Also nicht generell alle, aber viele. Da sieht man schon die Möglichkeit des Absatzes, dass man auch so ein bisschen damit arbeitet, dass irgendwelche Stars irgendwie oder Influencer da auch irgendwelche Angebote nutzen, irgendwelche Produkte, Waren nutzen. Damit wird dann schon gespielt. Da wird auch Geschäftsunerfahrenheit etwas ausgenutzt. Es wird dann halt nochmal ganz anders geworben. Nicht umsonst gibt es aber auch Regeln, dass halt Jugendliche eben nicht so beworben werden dürfen, weil sie da halt einfach die Erfahrung fehlt, damit vielleicht besser umzugehen. Und das Problem ist aber, dass das dann am Schluss dann dazu führen kann, dass der Konsum vielleicht auch einfach zu groß wird und wir leider die Situation erleben, dass immer mehr Jugendliche sich auch verschulden und dann quasi schon verschuldet ins Erwachsenenleben übergehen. Und das ist natürlich auch ein Problem, das wir sehen.
Kommen junge Menschen auch zu Ihnen zur Verbraucherzentrale oder sind es dann eher die Eltern?
Es sind eher die Eltern. Es sind leider gar nicht so sehr die jungen Menschen, wie wir uns das wünschen würden, weil wir da natürlich auch für junge Menschen die Angebote haben und ihnen auch die Hilfe anbieten möchten. Also das heißt, das ist unsere Hausaufgabe, da den jungen Menschen noch unsere Angebote besser bekannt zu machen.
Wenn jetzt ein 16-Jähriger oder eine 16-Jährige so einen Vertrag unterschreibt für einen Handyvertrag, sagen wir mal, ist der dann rechtlich bindend oder gilt der gar nicht?
Ja, das ist ja das Nächste, das können die Eltern natürlich noch entscheiden, weil ein Minderjähriger ist ja noch nicht voll geschäftsfähig, so heißt das. Und das heißt, im Zweifelsfall können die Eltern die solche Verträge, die halt eine dauerhafte Zahlungspflicht mit sich bringen, auch widerrufen. Also das heißt, da können sie das Einverständnis verweigern und das sollten Eltern dann auch tun. Sie müssen es halt wissen, dass da noch Rechte möglich sind und dass man da noch was machen kann.
Mhm. Und Sie können sich im Zweifelsfall an die Verbraucherzentrale Bayern wenden. Eine Stunde ist schon vorbei. In der kommenden Stunde reden wir über weitere Verkaufsfallen, über Verbraucherfallen. Ja, da schauen wir uns genauer den Black Friday an und schauen wir mal, wo kommt der her, was bedeutet das eigentlich und wo sind mögliche Verbraucherfallen.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und grüß Gott, am Mikrofon ist heute Andreas Esner. Ich freue mich sehr, dass wir Sie durch den Vormittag begleiten dürfen. Unser heutiges Thema sind Verbraucherfallen, in die wir alle miteinander nicht tappen möchten. Zu Gast ist deshalb heute bei uns die Verbraucherschützerin Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale Bayern. Lockangebote am Telefon, Mogelpackungen im Supermarkt, lästige Vertreter an der Wohnungstür. Über solche Verbraucherfallen haben wir in der ersten Stunde schon gesprochen. Und unser nächstes Thema ist der Black Friday. Seit wann gibt's den eigentlich bei uns in Bayern? Wo kommt er her? Und wo lauert die eine oder andere Verbraucherfalle? Das lassen wir uns gleich erklären. Vor kurzem war er wieder der Black Friday, übersetzt ins Deutsche der Schwarze Freitag. Diesen Black Friday, den gibt's bei uns in Deutschland noch gar nicht so lang. Liebe Frau Halm, was schätzen Sie, so ungefähr 12 bis 15 Jahre könnte es sein?
Ja, vermutlich so lange, länger wahrscheinlich nicht.
Mhm. Was ist denn eigentlich dieser Black Friday? Was bedeutet das? Wo kommt's her?
Der Black Friday ist eigentlich eine amerikanische Geschichte, also der eröffnet quasi das Weihnachtsgeschäft. Das ging immer einher mit dem Thanksgiving Day, der ja sozusagen die Tür geöffnet hat dafür, dass man jetzt beginnen kann, Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Und dann hat man eben diesen Tag dazu hervorgerufen, herausgefunden, dass man da damit dann beginnt und dann besonders viele Rabatte dann den Weihnachtseinkauf starten sollen.
Bei den Rabattaktionen wie dem Black Friday, da überbieten sich die Unternehmen ja regelmäßig mit Preisnachlässen. Welche Verbraucherfallen gibt es ganz speziell an diesem Black Friday?
Natürlich ganz, ganz große Rabatte, die vielleicht gar keine Rabatte sind. Das ist, glaube ich, die größte Falle. Also das heißt, man muss genau schauen, Auch hier habe ich wirklich ein Rabattangebot. Lohnt es sich wirklich hier? Kriege ich wirklich ein Schnäppchen? Um ein Beispiel jetzt mal gleich zu bringen, ist der Vergleich mit der unverbindlichen Preisempfehlung. Das sehen wir ganz besonders halt eben in dieser Zeit, dass dann eben die unverbindliche Preisempfehlung als Ausgangspreis genannt wird und dann ein entsprechender Prozentsatz dann als große Rabattaktion beworben wird. Allerdings wird diese unverbindliche Preisempfehlung nie genommen. Also das heißt, es ist gar kein realistischer Ausgangspreis, keine realistische Referenz. Und insofern ist natürlich diese Prozentzahl, die einen hohen Rabatt verspricht, gar keine echte Rabattierung. Und das ist natürlich dann schon eine Falle aus unserem Blickwinkel.
Das heißt, es sind dann eigentlich Pseudorabatte.
Das sind Pseudorabatte, genau. Also das heißt, es ist gar nicht so viel günstiger. Mag sein, dass das Angebot günstig ist, aber es ist nicht so viel günstiger, wie es beworben wird. Und insofern wird man da schon ein bisschen in die Irre geführt, weil wenn ein Preis nie realistisch genommen wird, dann kann man damit eines eigentlich auch nicht vergleichen.
Manchmal wird man auch unter Druck gesetzt an diesem Black Friday, zum Beispiel mit der Aussage, dass es nur noch ganz wenige gibt davon und wenn man es jetzt nicht kauft, dann gibt es es gar nicht mehr. Also so eine limitierte Verfügbarkeit.
Ja, genau. Damit wird, das ist generell sowohl online als auch offline, stellt man das halt immer wieder fest, dass halt mit einer Verknappung geworben wird und dadurch unter Druck gesetzt wird, dass man eben meint, jetzt hier schnell kaufen zu müssen. Das hält einen natürlich auch davon ab, Preise zu vergleichen. Vielleicht gibt's ja doch was Günstigeres. Also nur weil ein hoher Rabatt versprochen wird und vermeintlich dann halt nur noch 3-mal das Ganze da ist, heißt es ja nicht, dass man es nicht woanders doch noch günstiger findet oder zumindest was vergleicht. Also es soll einen so ein bisschen unter Druck setzen, um eben nicht Preise und Angebote genau zu vergleichen, sondern schnell zuzuschlagen, vielleicht auch so ein bisschen als kleine Belohnung. Ich habe es ja gekriegt, aber da kann ich nur dazu raten, da ein bisschen Abstand davon zu nehmen und doch nochmal in sich zu gehen und zu gucken, brauche ich das und brauche ich das wirklich jetzt hier auf diese Art und Weise.
Mhm. Gerade der Zeitdruck spielt da auch schon auch eine Rolle, weil es ja eine kurze Zeit ist, in der es diese Rabatte gibt.
Das ist richtig, aber man weiß ja vorher eigentlich immer, wann diese Black Week, es ist ja inzwischen schon eine ganze Woche mit dem Cyber Monday hinterher auch noch dazu, man weiß ja vorher, wann diese Woche ist und insofern kann man natürlich auch sich ganz bewusst überlegen, was möchte ich gerade kaufen, was brauche ich, welche Weihnachtsgeschenke, wonach möchte ich denn schauen? Und dann, je hochwertiger und hochpreisiger das Ganze natürlich ist, umso eher würde ich auch empfehlen, vorher die Preise auch nochmal genau zu vergleichen und Preisentwicklungen zu sehen, weil das ist nämlich noch so ein zweiter Trick, den wir festgestellt haben, dass man auch Preise vorher mal hochschraubt, um dann am Black Friday dann besonders günstig zu wirken. Einen Monat vorher war der Preis genauso. Also das heißt, es ist nicht wirklich günstiger, sondern es ist künstlich vorher hochgetrieben worden und dann wird er günstiger gemacht worden. Und insofern sollte man wirklich genau vergleichen, bevor man sich da in irgendwelche Fallen locken lässt.
Das heißt, wenn man den Black Friday wirklich für sich nutzen will, ganz gezielt für ein bestimmtes Produkt, sollte man 4 Wochen vorher schon mal die Preise anschauen und dann nochmal genau hinschauen, wenn es dann soweit ist und der Black Friday da ist oder diese Black Week.
Ja, genau, damit man einfach mal eine Orientierung hat, was kostet denn was, damit man dann sich nicht von Rabatten mitreißen lässt, sondern wirklich von echten Preisangaben.
Was hat's denn mit dem Cybermontag auf sich?
Ja, das ist einfach nochmal eine Verlängerung. Also da wird halt sozusagen nochmal, da gibt's dann nochmal besondere Produktpaletten, die dann nochmal hinten raus ermöglicht werden. Auch da gibt's natürlich Rabattschlachten und besondere Schnäppchenangebote, teilweise auch vermeintliche. Da haben wir auch sehr viele technische Angebote, die dann eben einem zur Verfügung gestellt werden und bepriesen werden. Aber da gilt letztendlich das Gleiche.
Gleich reden wir über etwas, das die Jüngeren vermutlich nicht mehr so kennen, dass es aber immer noch gibt. Es sind die sogenannten Kaffeefahrten. Und auch da, bei diesen Kaffeefahrten, gibt's so manche Verbraucherfalle. Das ist die Sendung Habe die Ehre und heute geht's bei uns um Verbraucherfallen. Und jetzt reden wir über etwas, das die Jüngeren wahrscheinlich gar nicht mehr so kennen, nämlich über die sogenannten Kaffeefahrten. Ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit in den 80er Jahren, da waren ältere Menschen relativ oft mit solchen Kaffeefahrten unterwegs und die sind dann mit einer Heizdecke heimgekommen oder mit einem Schnellkochtopf oder mit einem Vertrag für eine neue Matratze. Liebe Frau Halm, solche Kaffeefahrten, gibt's sowas heutzutage noch?
Ja, das gibt es wirklich noch. Gott sei Dank in Bayern nicht mehr ganz so verbreitet, muss man ehrlicherweise zugeben, aber nichtsdestotrotz gibt es diese Kaffeefahrten wirklich noch.
Wie funktioniert so eine Kaffeefahrt? Also der Kaffee steckt ja schon im Namen drin. Es ist ein Ausflug.
Ja, genau. Es ist ein Ausflug. Also sagen wir mal so, es wird erstmal mit irgendwelchen schönen Tagesausflügen geworben. Manchmal werden dann halt auch irgendwelche kleinen Reisen beworben oder man hätte dann halt was gewonnen und soll seinen Gewinn dort abholen. Also es wird mit unterschiedlichsten Geschichten quasi Verbrauchern, Verbrauchern suggeriert, sie würden dort einen schönen Tag verbringen können. Und dann begibt man sich mit einer Busfahrt meistens auf eine Reise ins Nirgendwo, sage ich jetzt mal. Also man weiß nicht genau, wo man hinkommt und ist dann in einer Gaststätte und in irgendwelchen Lokalitäten und dort fängt dann der Verkaufstag an und dann werden dann Waren, Produkte und teilweise auch sehr hochpreisige Produkte dann beworben. Man ist nicht mehr bei der Matratze, sondern bei irgendwelchen vermeintlichen Helferchen und Mittelchen, die dann sehr teuer verkauft werden.
Ach, da werden auch Medizinprodukte verkauft oder vermeintliche Medizinprodukte.
Genau, teilweise werden auch vermeintliche Medizinprodukte verkauft oder irgendwelche Cremes oder irgendwas, was dann halt besonders gut helfen soll. Und die Methoden sind eben so, dass man sich dem nicht entziehen kann, weil man ja in dieser Gaststätte ist und eigentlich gar nicht genau weiß, wo man sich befindet. Und das ist dann natürlich die Situation, dass man aus dieser ganzen Situation nicht mehr rauskommen kann. Und übrigens, von dem Ausflug kriegt man nicht viel mit, weil man ist ja da beim Verkaufstag dann hängen geblieben.
Könnte man vorstellen, dass da auch sowas wie ein Gruppenzwang entsteht oder ein emotionaler Druck, wenn man dann, wie Sie gerade gesagt haben, in dieser abgeschotteten Situation ist und dann meint, man kann jetzt nicht mehr zurück, man muss jetzt was kaufen.
Das ist richtig. Also das sind sehr geschulte Verkäufer, das ist sehr geschultes Personal, das sind natürlich genau die richtigen Legenden, die richtigen Geschichten und Knöpfe drückt, um Verbraucherinnen, die dort und Verbraucher, die dort dann eben anwesend sind, dazu zu bringen, sei es mit schlechtem Gewissen, dass man sich dann schämt, wenn man nicht mitmacht oder so Geschichten, dass wenn wir jetzt nicht so ein bisschen Geld zusammenkriegen, dann können wir uns den Ausflug nicht leisten, dann sind sie schuld, dass die anderen, die jetzt schon was gekauft haben, dann nicht mehr an den Tegernsee kommen. Also ich habe selber mal an so einer Veranstaltung teilgenommen. Ich war auch kurz davor, was zu kaufen. Ich habe es dann noch geschafft, mich dem zu entziehen. Aber es ist wirklich sehr subtil und es wird sehr viel Druck aufgebaut, ja.
Da werden vielleicht auch Unterschriften geleistet. Also es wird nicht alles vor Ort direkt verkauft, sondern wahrscheinlich auch mit Verträgen, konnte ich mir vorstellen, mit Kaufverträgen.
Ja, genau. Dann hat man irgendwelche Abos für dann Mittelchen, die dann dauerhaft kommen sollen. Und da sind wir dann auch wirklich bei mehreren tausend Euro, die dann am Schluss gezahlt werden sollen. Und auch da hat man ein Widerrufsrecht. Auch das ist eine Vertriebsform, die als besondere Vertriebsform bewertet wird, weil jetzt diese Überrumpelungsgefahr da so groß ist, dass man gesetzlich entschieden hat, Verbraucher sollen hier geschützt werden. Manchmal ist es nur schwierig, man weiß nicht, wohin man sich wenden soll, wenn man widerrufen möchte.
Ach so, das ist ja interessant, dass man nicht weiß, wo ist die Firma, welche Adresse, wohin kann ich mich wenden?
Ja genau, man hat einen Vertrag unterschrieben, aber man hat eigentlich keine Informationen dazu, wohin man sich wenden kann, weil man ist ja in irgendeiner Gaststätte und hat ja dann nicht unbedingt damit gerechnet, dass man einen Vertrag abschließt und die Unterlagen sind dann erstmal nicht da und dann kriegt man irgendwann eine Rechnung.
Und auf der Rechnung muss aber draufstehen, wer die Rechnung gestellt hat.
Ja, aber da kann es manchmal sein, dass dann die Frist abgelaufen ist, weil vorher die Widerrufsbelehrung nicht ausgereicht hat und so weiter und so fort. Man kann sich dagegen wehren. Es gibt dann natürlich immer auch rechtliche Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Es ist bloß immer aufwendig und natürlich ärgerlich.
Ja, das heißt, Kaffeefahrten, darauf, man sollte aufpassen bei Kaffeefahrten. Natürlich gibt es die eine oder den anderen, die sowas gerne nutzen, dass man unter die Menschen kommt, dass man auch vielleicht einen Ausflug machen kann. Aber man sollte aufpassen und möglichst nichts unterschreiben. Oder was würden Sie raten?
Ja, also wenn man solche Angebote nutzt, sich auf jeden Fall dessen bewusst sein, dass der Ausflug wahrscheinlich nicht so sein wird, wie er beschrieben ist. Also man wird jetzt nicht unbedingt irgendwas da sehen, sondern man ist in irgendeiner Lokalität und es wird versucht, einem was anzudrehen. Standhaft bleiben. Also man muss
standhaft bleiben, genau.
Ja.
Unser nächstes Thema sind die Notdienste. Stellen Sie sich vor, es ist Heiligabend und Sie haben sich aus Versehen aus der eigenen Wohnung ausgesperrt. Der Hausmeister ist nicht mehr da und Sie brauchen einen Schlüsseldienst. Das kann sehr teuer werden. Unser nächstes Thema. Das ist Habe die Ehre, 11.30 Uhr gleich, 11:30 und wir reden heute über Verbraucherfallen. Stellen Sie sich einmal vor, es ist Heiligabend und Sie haben sich aus Versehen aus der eigenen Wohnung ausgesperrt. Oder Sie haben vielleicht den Haustürschlüssel verloren und kommen mitten in der Nacht nicht mehr in Ihre Wohnung. Was macht man da? Für solche Fälle gibt es, naja, vor allem in der Stadt natürlich, die Notdienste wie den berühmten Schlüsseldienst. Tja, da schauen wir dann ins Handy und suchen uns eine Nummer von einem Schlüsseldienst, weil es ist ja spät und es pressiert und dieser Schlüsseldienst, der kommt dann auch, aber bei der Rechnung gibt es dann ein böses Erwachen. Liebe Frau Halm, welche Preise werden denn da verlangt? Können Sie uns einmal eine Hausnummer sagen?
Da sind wir schon bei mehreren hundert Euro teilweise. 600, 700, 800 Euro war alles schon mal bei uns in der Beratung vorhanden. Und das ist natürlich gerade bei einfachen Türöffnungen viel, viel, viel zu teuer.
Also ein Schlüsseldienst, der braucht ja nur ein paar Minuten und verlangt dann solche Summen. Die nutzen genau, quasi diese Notsituation aus.
Ja. Ja, genau. Das halten wir auch für absolute Abzocke. Es ist ja auch teilweise die Methode, die dann noch dazukommt, dass Verbraucher dann an der Tür unter Druck gesetzt werden, dass ihnen beispielsweise mitgeteilt wird, dass wenn sie nicht sofort in bar zahlen, die Tür wieder zugemacht wird. Teilweise haben wir auch wirklich nötigende Verhaltensweisen.
Die große Frage ist, wie kann man sich gegen so eine Abzocke schützen? Weil es ist ja ein Notfall. In diesem Moment braucht man ja wirklich Hilfe.
Also der beste Schutz ist natürlich, sich im Vorfeld schon mal vernünftige Anbieter rauszusuchen, die mit Pauschalpreisen dann auch wirklich arbeiten. Das heißt, dass Anreise und Türöffnung in einem vernünftigen Rahmen sich befindet. Natürlich kann es ein bisschen preisliche Unterschiede geben, je nachdem, ob abgesperrt ist, ob Sonderschlüssel sind etc. Aber normalerweise hat man ja eben dann eine relativ einfache Türöffnung und dann sollte es sich um 100 Euro vielleicht bewegen, aber auf keinen Fall mehr. Und deswegen ist es wichtig, sich vorher zu informieren. Wenn die Situation erstmal da ist, dann vielleicht der zweite Tipp schon mal, nicht das erstbeste Angebot bei den Suchergebnissen auswählen. Das sind nämlich oft diejenigen, die dann hinten raus ganz besonders teuer werden. Die haben sich dann auch teuer hochgekauft in den Rankings der Suchergebnisse, sondern vielleicht wirklich nach einem Anbieter schauen, der auch wirklich vor Ort ist, der keine lange Anreise hat und keine bösen Überraschungen mit sich bringt.
Und am besten sollte man sich für diesen Fall wappnen, vielleicht bei einem Nachbarn einen Schlüssel hinterlegen oder ja, sich einen Notdienst grundsätzlich einmal raussuchen, wo man weiß, der ist in der Nähe und verlangt keine utopischen Preise, dann, wenn es der Fall ist, dass man ihn braucht, dass man ihn auch anrufen kann.
Genau, oder Sie haben ein ganz besonders gutes Versteck, das aber auch wirklich ein besonders gutes Versteck ist. Aber ansonsten ist das natürlich halt genau der Weg, entweder beim Nachbarn, bei Familie etc. in der Nähe und sich vorher informieren.
Gibt es denn im Nachhinein eine Möglichkeit, wenn man abgezockt worden ist von so einem Schlüsseldienst, gibt es da eine Möglichkeit, noch irgendwie was zurückzuholen? Kommen die Menschen zu Ihnen, auch zu der Verbraucherzentrale in so einem Fall?
Also rechtlich auf jeden Fall. Viele dieser Rechnungen sind einfach falsch. Da werden dann Positionen doppelt abgerechnet. Also als Beispiel, dann hat man sozusagen die Pauschale mit Öffnung und Anreise und dann werden aber dennoch nochmal Fahrpreis und Fahrzeit berechnet. Das ist dann einfach entweder Pauschal- oder Einzelpositionen. Beides nebeneinander ist einfach eine doppelte Abrechnung. Also das heißt, man kann hier natürlich gegen einzelne Positionen vorgehen, aber falls Sie es vorhin noch mitbekommen haben, es ist ja häufig so, dass Verbraucherinnen und Verbraucher unter Druck gesetzt werden, sofort bar zu bezahlen. Und wenn das Geld erstmal sozusagen den Tisch überschritten hat und auf der anderen Seite gelandet ist, ist es einfach schwer, an dieses Geld wieder zurückzukommen. Und da bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als meistens dann zu klagen. Und das möchten viele Verbraucher einfach nicht machen. Es könnte sich aber lohnen, wenn der Anbieter noch erreichbar ist. Wir erleben leider, dass der auch oft wechselt.
Solche hohen Preise, solche Wucherpreise, wir haben ja von Abzocke gesprochen, gibt es da vom Gesetzgeber irgendeinen Schutz oder sind die okay?
Nee, also das ist so ein bisschen schwierig. Die Gesetzeslage ist da gerade etwas komplex, würde ich mal sagen. Da ist es schon so, dass es natürlich den Wucher gibt oder auch sittenwidrige Preise. Also das heißt, dass man dann, ich sage jetzt mal pauschal, nicht mehr als das Doppelte verlangen darf, als jetzt der normale Preis ist. Da muss man aber natürlich einerseits wissen, was ist der durchschnittliche normale Preis vor Ort? Und es wird immer noch so ein bisschen darüber gestritten, ob es wirklich eine Not- und Zwangslage ist, wenn man sich ausgesperrt hat. Es gab jetzt ein Urteil, aber das war im Strafverfahren gegen sozusagen mafiöse Strukturen des Schlüsselnotdienste, die gesagt haben, es ist eine Zwangslage. Da würden wir dem auch entsprechen, weil das für viele Menschen wirklich eine Notsituation ist, dem nicht unbedingt so ist, dass man sich in Ruhe dann den Anbieter aussucht und sich ausreichend informieren kann. Und insofern würden wir dann eben auch immer mit diesen rechtlichen Argumenten dann versuchen, gegen diese Anbieter und Abzocker vorzugehen.
Jetzt gibt es den Schlüsseldienst, das ist vielleicht ja so der berühmteste. Es gibt aber auch noch andere Notdienste. Welche gibt es da noch?
Ja, also es gibt ja natürlich halt auch, wir haben ja Schädlingsbekämpfer beispielsweise oder Rohrreinigungsdienste. Also das heißt, mit Notdiensten wird ja alles Mögliche inzwischen beworben und da erkennen wir die gleichen Tendenzen, dass halt hier dann eben mit Wucherpreisen und Abzockepreisen und Abzockemethoden dann versucht wird, Druck auszuüben, dass Verbraucher vor allen Dingen direkt sofort bar bezahlen. Und wenn dann das Geld erstmal gezahlt worden ist, dann ist es immer eine Hürde und ein Aufwand, dann an zu viel gezahltes Geld wieder zurückzukommen.
Verbraucherfallen im Alltag. Die Händler tragen doch eigentlich auch eine Verantwortung für ihre Kunden. Das ist unser nächstes Thema. Wie man hört, wovor für uns Verbraucherinnen und Verbraucher Fallen sind, in die wir tappen können, dass wir Verträge abschließen, die wir gar nicht brauchen, dass wir zu wenig vergleichen können in einer Situation mit Zeitdruck oder dass wir überteuerte Preise zahlen, ohne dass wir es merken, bei Mogelpackungen. Da müsste man schon auch die Händler in die Pflicht nehmen und an die Verantwortung appellieren. Liebe Frau Holm, wie ist denn das gesetzlich geregelt? Welche Verantwortung haben die Händler?
Also Händler haben natürlich auch die Verantwortung, ausreichend und ordentlich zu informieren. Man geht ja von dem Bild aus, dass der Verbraucher eine informierte Entscheidung treffen kann und soll.
Also die Händler sollten Transparenz bieten, damit man wirklich die Preise vergleichen kann. Faire Beratung, keine Irreführung, haben sie gesagt. Und sie sollen auch die gesetzlichen Vorgaben zur Gewährleistung erfüllen. Das war ja auch schon mal Thema in dieser Sendung.
Genau, das ist richtig, ja.
Welche Botschaft möchten Sie den Verbraucherinnen und Verbrauchern mitgeben? Vielleicht auch gerade jetzt in den nächsten 3 Wochen, wo ja sehr viel eingekauft wird, kurz vor Weihnachten.
Also sicherlich der erste Punkt, sich ganz am Anfang bewusst zu machen, was möchte man wirklich kaufen, was braucht man wirklich, um dann bewusst und informiert Entscheidungen zu treffen, sich nicht übertölpeln lassen. Natürlich ist dann immer das eine oder andere dabei, dass man so nebenbei als Schnäppchen und als Impuls dann doch noch mitnimmt. Aber das so ein bisschen einzudämmen und wirklich lieber gute, sinnvolle, gebrauchte Ware kaufen und nicht so viel sich leiten lassen von den Irreführungen, von der Bewerbung, von Schnäppchen, von Rabatten, sondern bewusster einzukaufen. Ich glaube, danach ist man dann glücklicher.
Das war ein schöner Schlussappell. Liebe Frau Holm, vielen Dank. Tatjana Holm von der Verbraucherzentrale Bayern. Man kann sich auch an die Verbraucherzentrale Bayern wenden, wenn man Hilfe braucht. Wie schnell kommt man durch bei Ihnen?
Wir haben sehr viele Nachfragen, deswegen auch da bitte um Verständnis. Wir versuchen natürlich, alle Anfragen zu bearbeiten. Manchmal geht es nicht ganz so schnell, wie wir uns das selbst wünschen würden.
Da braucht man ein bisschen Geduld. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, alles Gute. Diese Sendung gibt es dann auch als Podcast nachzuhören, Nachmittag. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren und ich freue mich aufs nächste Mal. Wiederhören.
Ich danke auch und schöne Adventszeit.
Ihnen auch. Dankeschön. Für Gott. Das war die Sendung Habe die Ehre. Kurz nach 12 geht's weiter mit den tagesaktuellen Themen aus ganz Bayern und meiner Kollegin Bettina Arne. Ich wünsche Ihnen jetzt einen möglichst angenehmen Mittwoch. Und ein schönes Einkaufen bis Weihnachten ohne Verbraucherfallen. Machen Sie es recht gut. Andreas Estner sagt Servus, Ade und für Gott bei Nacht.